möchte einfach zu Beginn noch mit uns beten. Hab Dank, Heiliger Geist, dass du da bist. Hab Dank, dass du jetzt redest, dass du berührst. Du bist ein Kenner der Herzen und du weißt jetzt, was jeder braucht. Und ich danke, Heiliger Geist, dass du jetzt einfach mit deiner sanften und liebevollen Art jetzt wirst und redest, überführst. Und dass du mir auch hilfst, einfach so das Wort rüberzubekommen. Amen. Ihr seht hier auf dem Bild eine Ausgrabungsstätte in Jerusalem, Israel. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal das Privileg hatte, in Israel sein zu dürfen. Bei mir ist es schon eine Weile her. Ich habe mich in Jerusalem tatsächlich wie zu Hause gefühlt. Ich hatte noch nie solche Gefühle. Mich hatten auch die ganzen Steine und die ganzen Ausgrabungen fasziniert. Was ihr hier seht, ist ein Stück der Mauer, die Nehemia gebaut hatte. Ne? Oder aus dieser Zeit Nehemias. Er kennt die Geschichte. Mich hat eine Sache da besonders angesprochen. Ihr wundert euch vielleicht nicht über den Titel und das Bild. Kommt noch. Was für Steine hat Nehemia genommen, um die Mauer wieder aufzubauen? Genau. Er hat keine neuen Steine genommen. Obwohl es Steinbrüche gab in der Nähe. Er hat die ausgebrannten Steine genommen. Die Mauer war echt zerstört worden. Man sieht noch die Schmauchspuren. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Bild sieht, aber also man kann anhand der Mauer, anhand der Spuren genau sehen, wie die zerstört worden ist, was für ein mächtiges Feuer das war. Nehemia hat die ausgebrannten Steine genommen, um die Mauer wieder aufzubauen. Ausgebrannt, ne, denkt man das englische Burnout. Mich hat es bewegt, weil Gottes Gedanken sind anders als unsere Gedanken. Das wissen wir schon. Und trotzdem sind wir immer wieder überrascht, wenn es uns dann trifft. Gott gebraucht die ausgebrannten Steine. Gott gebraucht das, wo Menschen vielleicht nicht mal dran denken würden, wo bei Menschen verachtet ist. Gebraucht, um wieder in die Mauer hineinzukommen. Und ich finde es eine unheimlich tolle Botschaft, auch für uns, auch für mich. Und ausgebrannt meine ich jetzt, möchte ich noch ein bisschen dann ausführen. Ich lese gerade den Text dazu, den mir Gott aufs Herz gelegt hat. Ihr seht hier eine Mauer. Mir war das Bild wichtig. Tut mir leid, wenn ihr es schlecht lesen könnt. Ist mir aber ehrlich gesagt egal. Das Bild war mir wichtig von der Mauer. Ich lese gerade aus 1. Petrus 2, ne? Da ist ein Teil unserer Berufung, da steht ab Vers 4, da ihr zu ihm gekommen seid, also Jesus, ne? Zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. So lasst ihr euch nun, ne? Ihr, also wir, ne? Als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir sind alle Teil eines geistlichen Gebäudes, ne? Lebendige Steine. Jeder fügt sich ein. Nun, ihr seht, kein Stein ist wie der andere. Jeder hat seinen Platz da drin. Egal, ne? Egal ob groß, kleiner Stein, ist jeder Stein ist wichtig. Und ich möchte uns das zusprechen, dass Gott dich nicht irgendwo links liegen lässt. Dass du Gott nicht egal bist. Dass egal, was dein Lebensabschnitt gerade war, Gott möchte dich gebrauchen, möchte dich als lebendigen Stein in dieses geistliche Haus, ne, in seinen Tempel oder wie auch als Teil, als Gemeinde, hineinbauen. Und er hat einen Platz für dich. Ja, selbst wenn Menschen dich verworfen haben, wir haben gelesen, Jesus ist verworfen worden, er ist abgelehnt worden, ne? Schlimmere Ablehnung als er hat niemand erfahren. Ne? Und er war kostbar, auserwählt und kostbar, und so auch wir, so auch du, ne? Du bist auserwählt und kostbar. in Gottes Augen. Darauf möchte ich eingehen. Der erste Punkt ist, wir wollen, er sagt, der fehlende Stein in der Mauer, habe ich es genannt. Geht es um ausgebrannt sein, geht es um den fehlenden Stein, ne, um deine Berufung, uns. Und der zweite Hauptpunkt ist hier der Weg zurück in die Mauer. Ja. Wenn ihr euch so Lücken vorstellt, in der Mauer gibt es zwar wahrscheinlich rein statisch nicht, ne, wird dann zusammenkrachen, aber geistig schon. Zurück in die Mauer, ne, wo Gott dich gebrauchen möchte und dich zurückbringen möchte in dieses als lebendiger Stein. Wir kommen zum ersten Punkt, ne, der ausgebrannte Stein, habe ich es genannt. Ich meine nicht nur dieses klassische Burnout-Syndrom, ne, wo man sich abgerackert hat, vielleicht ein Workaholic war oder wie auch immer, und dann irgendwann nicht mehr kann, ne, und sag mal, der Speicher leer ist. Da gibt es verschiedene Ausprägungen. Ich möchte euch da einfach mitnehmen, werde ein bisschen ausholen. Es kommt oft vor, wir bringen viel Einsatz, wir hängen uns in eine Sache rein und es kommt eigentlich nicht viel dabei raus, ne, als nur vielleicht Enttäuschung. Das meint auch dieses Ausgebranntsein, wo wir vielleicht aus der Mauer gebröckelt sind. Oder vielleicht auch, wo wir unsere Leidenschaft, unsere Liebe ausgebrannt ist, wo wir merken, es ist irgendwie in unserem Herzen leer geworden, geistlich und vielleicht auch emotional. Meint auch mit ausgebrannt, wo wir irgendwo leer geworden sind. Oder wo wir vielleicht uns als Versager fühlen oder denken, wir haben etwas nicht richtig gemacht, hätten etwas besser machen müssen. Oder sind vielleicht abgestempelt worden von anderen als Versager. Ne? Meint auch hier dieses, wo du abgelehnt bist durch andere, aber auch durch dich selbst. Meint auch dieses mit abgebrannt. Und Ablehnung ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe mal eine Statistik gelesen, ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber das ist wirklich im großen zweistelligen Bereich, ne, prozentual. Und der Feind arbeitet gerne damit. Vielleicht bist du auch am Ende eines, sag mal, Lebensabschnittes, geistig, emotional, gemeindemäßig oder auch in deinem wirklichen, tatsächlichen Leben, fühlst dich ausgebrannt, abgebrannt. Ich habe es ein bisschen angerissen, egal was es ist. Gott möchte dich gebrauchen. Ne? Du bist der fehlende Stein, den Gott gebrauchen möchte. Du hast einen Platz in dieser Mauer. Gott zieht seine Berufung nicht zurück. Ja, wir kennen diesen Vers, dass Gott die Berufung nicht gereut. Das ist sogar so extrem, dass wir von Männern Gottes wissen, die in Sünde leben und trotzdem ihre Berufung, ich sag mal, funktioniert, ne, ihre Salbung, wo sie berufen sind. Ne, die heilen noch, passieren Dinge und sie leben beispielsweise im Ehebruch. Gott zieht seine Berufung nicht zurück. Ich lasse es einfach mal so stehen. Umso mehr bei uns, die wir hier in der Gemeinde sind, die wir uns einsetzen möchten. Ich möchte auch noch sagen, es gibt bei Gott keine Veteranen. Ja, in der römischen Legion war es so, ab einem gewissen Alter konnte man nicht mehr kämpfen. Dann gab es solche, sind die Veteranen irgendwo angesiedelt worden. Ne? Zum Beispiel die Gemeinde der Galater war so eine Veteranenstadt. Die haben halt ausgedient, altes Eisen, ne? Haben ihren Platz bekommen. Bei Gott gibt es keine Veteranen. Gibt es nicht dieses, oder hast du nie ausgedient in dem Sinne, dass du nicht mehr brauchbar bist, egal welches Alter, egal wie jung oder wie alt, egal wie du dich fühlst. Amen. ja, es gibt keinen Schrottplatz für oder kein Altenheim für ausgediente Gottesfrauen, Männer. Vielleicht ist auch eine schlechte Nachricht für dich, ich weiß es nicht. Vielleicht sehnst du dich nach dem Ruheplatz oder dann irgendwie. Den Ruheplatz haben wir immer bei uns, ne? Vergiss das nicht in Jesus, da kannst du deine Seele baumen lassen. Nee, Gott möchte dich gebrauchen, du bist der fehlende Stein. Und ich persönlich, oder wir haben auch so eine Zeit durchgemacht, wo wir in gewissem Sinne ausgebrannt waren oder Dinge zu Ende gingen. Und Gott hat uns auch wieder zurückgeholt, ne? Sonst würden wir jetzt nicht hier vorne stehen, oder ich sage wir, ne? Weil ohne meine Frau könnte ich nicht hier vorne stehen. Und da ist es auch mein Thema. Doch hat es Gott mir aufs Herz gelegt für euch. Gott möchte dich in diese Mauer hineinbekommen. Und wie schafft er das? Das ist der zweite Teil. Der Weg zurück in diese Mauer. Den ersten Punkt wieder Eingliederung genannt. Das ist so ein blödes Wort. Wir kennen das aus dem Arbeitsleben, wenn jemand länger krank ist. Länger, glaube, weiß gar nicht mehr, 6 Wochen, 10 Wochen, gibt es irgendwann so ein Wiedereingliederungsprogramm, dass der wieder reinkommt in seinen Job, in seine Rolle, in seine Arbeit. Grundsätzlich möchte ich einen Vers hier vorne ranstellen. Und zwar, und ich möchte, dass ihr aufpasst, ich möchte, dass, daran sollt ihr euch noch erinnern können. Ja, bei Gott ist nichts unmöglich. Was bei Menschen unmöglich ist, bei Gott möglich. Ne? Und das ist ganz wichtig. Weil vielleicht denkst du, mich kann Gott nicht gebrauchen. Ne? Ich persönlich habe das gedacht. Ich habe gesagt, Herr, du kannst mich nicht gebrauchen. Es gibt so viele, nimm doch die, ne? Die sind fähiger, besser, intelligenter. Aber was? Bei Gott ist alles möglich. Und Gott hat mit dir einen Plan, den er in Erfüllung bringen möchte. Er möchte dich entfalten. Ja. Er möchte, dass du lebst. Das ist der oberste Vers hier. Ne? Gott macht es möglich. Und Gott hat einen Plan. Vielleicht sind so ein, zwei Beispiele, die mir gekommen sind. Nur ich liebe Beispiele. Beispiel ist der Petrus. Ne? Er kennt die Geschichte von dem Petrus, ne? Der Choleriker, der Aufbrausende, der sofort begeistert war von der Sache, war sofort dabei. Aber sag mal, in einem Kapitel sagt Jesus zu ihm, oder auch innerhalb eines Kapitels, ne, das, wo er sagt, du bist der lebendige Sohn Gottes, wo Jesus fragt, ne, wer bin ich? Ne? Und Jesus sagt, ey, das hat ja der Vater offenbart, nicht Fleisch und Blut, sondern der Vater. Ne? Im gleichen Kapitel schilt ihn Jesus auf, wo Petrus sagt, na, geh nicht nach Jerusalem und so. Und Jesus schilt ihn, weiche von mir, du Satan. Ne? Petrus ist so wankelhaft. Ne? Und Jesus sagt auch in einer Stelle, ich glaube, das war auch in einer Jahreslosung, Lukas 22, ne, Vers 32, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, ja, dein Vertrauen. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ich finde das Gebet unheimlich stark von Jesus. Jesus weiß genau um unsere Schwächen, weiß genau um unsere Schwachpunkte, auch um unsere Stärken. Und Jesus lässt uns nicht los. Jesus, wie soll ich sagen, in einer Firma hätte der Petrus wahrscheinlich Pfingst nicht erlebt. Ne? Der wäre vorher rausgeflogen als Versager. Du hast deinen Ziele, Vereinbarung nicht erfüllt und tschüss. Ne? Bei Jesus sieht es ganz anders aus. Jesus hat schon im Vorfeld gewusst und hat für ihn gebetet. Und manche fragen sich vielleicht, was macht Jesus jetzt eigentlich, nachdem er auferstanden ist? Vielleicht hat sich einer schon mal die Frage gestellt. Ja, genau, das auch, genau. Ich hätte gern so einen Raum mit Swimmingpool, Billardtisch im Keller und so. Jeder hat ja seine eigenen Vorstellungen von der Stätte, die Jesus zubereitet. Jesus ist der Hohepriester, der Fürbitte tut für dich und für mich. Jesus gibt dich nicht auf. Ne? Er ist da und betet für dich. So wie für den Petrus. Und Jesus hat ja diesen Petrus zurückgeholt, zurück, sag ich mal, in die Mauer. Ja, der Petrus wollte ja mit Jesus sterben. Im Garten Gethsemane zückt er sein Schwert, trifft ja nicht mal den Kopf von dem Diener, nur sein Ohr. Ne? Jesus muss es auch wieder gerade biegen. Ne? Dann die Geschichte mit dem Verleugnen. Jesus oder Petrus verleugnet ihn ja dreimal. Der Petrus ist ja, hat eigentlich total versagt, ne, an dieser Stelle. Schön ist, wie Jesus den Petrus abholt. Ne? Ich möchte nur kurz skizzieren. Und wo dann der Auferstandene ist, ihn fragt, ne, dreimal fragt er, ne, hast du mich lieb und so weiter. Für das dreimal Verleugnen auch. Jesus holt den Petrus ab. Ne? Er hat für ihn gebetet. Jesus wusste um diese Sache. Jesus war auch nicht sauer auf ihn. War nicht enttäuscht oder irgendwie was. Er holt ihn wieder ab, zurück in die Mauer, in die Berufung. Und ich glaube, ein Pfingsten ohne Petrus könnten wir uns nicht vorstellen. Klar war der Heilige Geist, ne, der gewirkt hat. Jesus holt ihn zurück. Und ich finde es ein tolles Beispiel. Und es zeigt uns, du bist Jesus nicht egal. Du hast nicht ausgedient, egal was du gemacht oder auch nicht gemacht hast. Jesus möchte dich abholen, wo du bist, würde ich dich zurück in die Mauer holen, an deinen Platz, als lebendige Steine. Das andere Beispiel ist der Thomas. Das ist eh so eine Lieblingsfigur von mir. Er kennt auch die Geschichte, wie Thomas gefehlt hatte bei der ersten Begegnung, wo Jesus reinkam, einfach so durch die Tür. Also nicht, also wirklich so durch die Tür. Ne? Und der Thomas nicht dabei war. Ne? Und Jesus kommt in meinen Augen nochmal extra zurück, wo der Thomas auch dabei ist, weil er hat ja dann nicht geglaubt. Oder er hat seinen Glauben abhängig gemacht. Ne? Ich glaube, wenn ich meine Hände an seine Seite und so weiter. Und Jesus holt ihn nochmal ab, kommt nochmal zurück, wo der Thomas da ist. Und da kennt Thomas. Ne? Und Thomas geht auf die Knie und betet wirklich an, ne? Mein Herr und mein Gott. Für mich sind es so Beispiele. Du bist Jesus nicht egal, du bist Jesus wichtig und er therapiert dich ganz individuell. Ne? Du bist vielleicht kein Petrus, du bist vielleicht kein Thomas, vielleicht ist von jedem ein bisschen was drin. Du darfst du selbst sein. Und es ist auch wichtig, dass du selbst bist. Und Jesus möchte dich da abholen, wo du stehst, möchte dich zurückbringen. Da, wo du schon in deinem Platz bist, möchte er, dass du dich noch mehr entfalten kannst als lebendiger Stein. Das ist so als Einleitung, wieder Eingliederung, ne? Durch Jesus. Jesus ist die Schlüsselperson. Jesus selber ist der Eckstein, der lebendige Eckstein, auf dem eigentlich alles ruht, der auch sichtbar ist nach außen. Das war dieser Eckstein, der Stabilität gibt, der tragend ist. Wir sind hier mit Jesus verbunden, als lebendige Steine. Und in diesem lebendig steckt auch dieses Wort Leben drin, und zwar dieses Zoe, ne, wo Jesus sagt, ich gebe euch Leben, Zoe im Überfluss. Hier geht es auch um dieses Zoe, dieses Leben, was nur Jesus schenkt, was in dieser Beziehung zu ihm nur zustande kommt. Jemand hat auch mal gesagt, wir kommen vielleicht durch Jesus durchs Leben, aber nicht in den Himmel. Und ich möchte auch noch ergänzen, wir kommen auch nicht in unser richtiges Leben hinein ohne Jesus. Jesus gibt die richtige Nahrung. Wenn wir hier im Text vorher lesen, im Kontext lesen, dann sollen wir ja wie Babys sein, wie Kleinkinder, schreibt Petrus. Man hat ja herausgefunden, dass Muttermilch immer noch das Beste ist für kleine Babys. Ne? Da sind alle Stoffe drin. Ich bin jetzt dann nur ein Laie, was gegen Krankheiten wirkt. Ja. alle Nährstoffe, alles, was schützt. Und wir sollen sogar begierig sein danach. Warum? Weil geistlich, genau wie beim Baby, wir können nur richtig wachsen, gedeihen, kräftig werden, Stärke gewinnen, wenn wir zu Jesus kommen und seine Nahrung aufnehmen, das, was er für uns hat. Und dann werden wir wachsen, dass diese lebendigen Steine, die er ja in diese Mauer oder in dieses geistliche Gebäude einfügt. Jesus möchte uns da hineinbringen. Er möchte, dass du wächst. Er möchte, dass du gedeihst, dass du stark wirst, dass du kräftig wirst. Vielleicht lese noch mal dann die Stelle hier. Das ist in 1. Petrus 2, 4. Ich lese gerade die Verse vorher noch. So legt nun ab alle Bosheit, das ist der erste Vers, und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Ja? Das, was ich vorhin gesagt habe, ne, stark werden, zunehmen, wachsen, steckt alles in diesem griechischen Wort, ne? Heranwachsen. Wenn er wirklich geschmeckt hat, dass der Herr freundlich ist. Ne? Ihr kennt vielleicht den Psalm, seht und schmeckend, wie freundlich der Herr ist. Also ich liebe diesen Psalm, weil einmal esse ich sehr gerne. Und ich mag das, du kannst schmecken, ne? Du kannst seine Freundlichkeit erfahren. Es ist erfahrbar, es ist nichts Abstraktes. Und hier ja, kommt auch raus, ne? Wir haben ja schon geschmeckt von ihm. Es geht darum, noch mehr zu schmecken, hineinzukommen in das Meer, was er für dich hat. Das ist dieses Wachstum, das ist dieser Prozess. Und wo wir zu ihm kommen als lebendige Steine, dann fängt dieser Vers hier eigentlich an. Durch Jesus. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Kein Studium, keine Bibelschule, noch irgendwas anderes. Sondern nur wenn du zu Jesus kommst und wenn Jesus dein Leben verändern kann hier, kann er dich entfalten. Ja, wir haben vorgekostet, wir dürfen noch mehr kosten. Jesus gibt die richtige Nahrung. Ich weiß nicht, ob er mal geschaut hat, ne, so wie die Ernährungspyramide aussieht, was so wichtig ist, ne, die Dinge, die man häufig essen soll, die gesund sind. Es gibt ja viele Leute, die sich Gedanken machen um die richtige Ernährung. Im Geistlichen ist auch wichtig. Ne? Man sagt ja, du bist, was du isst. Geistlich gesehen auf jeden Fall. Wir müssen aufpassen, was wir in unser Herz hineinlassen. Was wir essen, ne? Geistlich, wo wir lesen, welche Beziehungen wir haben, was wir anschauen, welche Gedanken wir zulassen. Das ist alles Aufnahme, was unsere Emotionen nährt, unseren Geist, unser Herz. Jesus möchte die richtige Nahrung geben. Und wir sollen begierig sein, ne? Verlangen haben. Ich weiß noch, unsere Kinder hatten immer Verlangen nach Muttermilch. Irgendwann war meine Frau nicht da und Hannah hatte Durst oder Hunger als kleines Baby. Dann habe ich ihr meine Brust angeboten, ne? So als Spaß. Und Hannah hat nur gemeint, nein, Papa leer. Ne? Die Hannah wusste, da gibt es nichts. Ne? Wir müssen wissen, wo wir unsere geistliche Nahrung herbekommen. Ich nehme mich da auch mit rein. Oft suchen wir an falschen Stellen, ne, ernähren uns von falschen Dingen und merken erst später, das hat mir nicht gut getan, ne, das hat mich aufgewühlt, meine Emotionen sind durcheinander. Wichtig ist, durch Jesus die richtige Nahrung, ne, begierig sein, Verlangen haben nach dem. Und ich sehe auch so dieses, einmal dieses Vorkosten, man schmeckt, wie freundlich Jesus ist. Und dann sagen, ja, gib mir mehr davon, da hineinzukommen. Immer mehr. Und immer stärker werden, wachsen durch diese geistliche Nahrung. Und wieder Eingliederung durch Jesus und als lebendiger Stein. Ich habe vorhin gesagt, der Petrus wäre in der Firma wahrscheinlich rausgeflogen wegen Nichterfüllung der Zielvereinbarung. Eine Firma ist eine Organisation mit irgendwelchen Regeln, mit einer Philosophie, mit einer Agenda oder Mission Statement auf Neudeutsch und all diese Dinge. Wir sind keine Firma. Wir sind eine Familie. Wir sind Organismus, etwas Lebendiges. Ja? Wir sind lebendig verbunden auch untereinander, als lebendige Steine. Das ist manchmal etwas unangenehm, weil man reibt sich aneinander, ne? Man verletzt sich, man eckt an, man schleift sich ab. Ja, bis, ich weiß noch, als wir umgebaut haben, ist die eine Mauer komplett hochgezogen worden, ganz neu. Und ich habe die Maurer bewundert, ne? Da hat dann irgendwo ein Stein gefehlt oder eine Lücke war da und hat einen Stein genommen, sich die Lücke angeguckt, nahm seinen Hammer und hat exakt den Stein zugeschlagen. Ne? Ich hätte wahrscheinlich den Stein kaputt geschlagen. Und es hat gepasst. Ne? Manchmal haut Jesus vielleicht manche Dinge ab, ne, die nicht passen, wo man nicht in die Lücke an unseren Platz passen. Nimmt vielleicht Dinge weg. Manchmal ist Wachstum wichtig in manchen Bereichen, ne, dass wir reinpassen. Aber wir sind lebendige Steine und Jesus ist der, der das Leben spendet. Und so wie Jesus auserwählt war, so bist du auserwählt. Und so wie Jesus in des Vaters Augen kostbar war, bist du kostbar in seinen Augen. Ja, du bist wichtig, du bist kostbar. Und wir sind hier lebendig verbunden, nicht nur mit Jesus, sondern auch untereinander. Ihr denkt vielleicht, es klingelt vielleicht nur das höchste Gebot, möchte ich hier kurz noch erwähnen. Der eine jüdische Gelehrte oder Schüler fragt, es gab ja 613 Gebote, konnte man unterscheiden im Judentum. Da kann man sich natürlich fragen, welches ist das Wichtigste? Ne? Und der wollte es unbedingt wissen. Und Jesus sagt, das Wichtigste ist, ne, dass du Gott, den Herrn, deinen Gott liebst, von ganzem Herzen, ganzer Seele, all deiner Kraft. Ne? Und das Zweite, den Nächsten wie dich selbst. Ne? Wir haben ja dieses Prinzip, ne? Wir sind mit Jesus verbunden, aber auch untereinander. Lebendig verbunden. Und dieses Soul, dieses Leben so, verbindet uns, Jesus, ne? Als das Leben. Wir werden also mit den anderen eingebaut in diese Mauer. Kann sich der Mauerstein raussuchen, an welchen Stein er eingepflanzt wird? Nee. Das heißt, Jesus weiß, wo unser Platz ist, wo er uns einbaut. Und ich hätte mir vielleicht meinen Platz auch anders ausgesucht, an der einen oder anderen Stelle, wenn ich so zurückschaue. Aber Jesus weiß, wo der beste Platz für dich ist. Amen. Er weiß, wo du wachsen wirst. Er weiß, wo du lebendig wirst. Ne? Er weiß es, weil er weiß, was gut für dich ist. Und lebendig heißt auch, ja, wir kommen zurück oder am Anfang an dieses Ausgebrannt. Jesus möchte neues Leben geben, da wo du ausgebrannt bist. Jetzt egal in welchem Bereich, ne, wir hatten Bereiche angerissen, ich habe bestimmt was vergessen. Aber wichtig ist, dass du erkennst, wenn du ausgebrannt bist oder wo du ausgebrannt bist, dass Jesus da hineinkommen kann mit seinem Geist, der ein neues Leben gibt. Er möchte ein neues Feuer geben. Ja. Da wo wir ausgebrannt sind, dass wir ein neues Feuer haben. Dass nicht nur von der Leidenschaft die Asche übrig ist. Ne? Oder neues Leben, neue Impulse. Da möchte ich lebendig machen. Das ist diese Wiedereingliederung. Als lebendiger Stein. Die Botschaft ist eigentlich ziemlich simpel. Ne? Jetzt komme ich zu dem Punkt, Hindernisse. Ich habe die die drei Unterpunkte genommen aus dem Bericht Nehemias, ne, wie es dem Nehemia ergangen ist. Da gibt es so drei Punkte und ich glaube, die treffen ziemlich gut. Als Nehemia angefangen hat, die Mauer wieder aufzubauen, gab es so drei Hindernisgründe. Ne? Das erste war, ich habe es Entmutigung genannt, er ist verachtet worden von den anderen, von diesen Arabern, die dort gewohnt haben, ne, die haben sich lustig gemacht über ihn. Ach, der, was kann denn der schon ausrichten? Was ist denn das für eine Pfeife? Weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal so diese Ablehnungsgedanken. Manchmal auch projiziert man selber solche Dinge auf sich. Ach, was kann ich schon ausrichten? Was kann ich schon machen? Kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Damit fängt es an und der Feind hat damit schon viel Erfolg erzielt, wo er uns entmutigt. Ja. Man sagt ja, wehre den Anfängen, der Feind, der Satan weiß es auch. Er möchte dich entmutigen, er möchte dich abhalten, er möchte nicht, dass du da hineinkommst in deine Berufung. Ne? Kennt ihr den Johannes 10 Vers auf den A-Teil? Ne? Der Feind kommt, um zu stehlen, zu rauben, zu töten. Der Nehemia hat sich nicht entmutigen lassen. Und Gott möchte dich heute ermutigen, möchte dir zusprechen, sei kühn, geh weiter, geh in deine Berufung hinein, lass dich zubereiten als lebendiger Stein, lass dich einpflanzen an die Stelle, wo Gott es hat. Gott hat einen Platz für dich und er weiß auch, welcher Platz der richtige ist. Das ist der zweite Punkt, Kompromisse. Wenn wir Nehemia lesen, plötzlich kamen die Feinde, ne, und sagen, hey, komm, lass uns mitbauen. Kompromiss ist so ein weiterer Punkt, der, manche sagen, den Tod im Topf. Ne? Er bringt den Tod letzten Endes geistlich. Wo wir Kompromisse eingehen, wo wir keine klare Linie fahren. Ja, wir haben am Anfang, hat Uwe das gesagt, ne? Es gibt weiß oder schwarz, hell oder dunkel. Jesus sagt auch, ne, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Nicht ja, aber. Jesus möchte uns Mut machen, dir Mut machen, vielleicht dich auch ermahnen. Das Wort ist das gleiche in Griechen. Ne? Parakalo heißt entweder ermahnen oder ermutigen, je nach Konstellation. Keine Kompromisse eingehen, klare Linie fahren. Und darauf liegt Segen. Ich habe so oft in meinem Leben, wo ich Kompromisse eingegangen bin, wo ich vielleicht Dinge verwässert gesagt habe, anstatt klar zu bekennen, immer erfahren, das ging nie gut. Da war kein Segen drauf. Umgekehrt, wo ich klare Linie gefahren habe, habe ich gemerkt, wie Gott es einfach segnet. Ne? Auch wenn du beim Bekennen bist. Ich weiß noch, ganz am Anfang, wo ich gearbeitet hatte, da war eine Person, die war von allen, wie will ich sagen, gefürchtet, aber sehr respektiert. Ne? War so ein cooler Macho-Typ. Da habe ich bei der Post gearbeitet. Und da hat keiner so richtig getraut, dem die Meinung zu sagen. Und es gab so einen Punkt, da ging es, glaube ich, um Kindertaufe oder beziehungsweise Segnung. Ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema gekommen sind. Und ich habe plötzlich gemerkt, jetzt muss ich klare Linie fahren. Ne? Jetzt muss ich entweder links oder rechts, ne? Entweder dunkel oder Licht, entweder ja oder nein. Und habe ich gesagt, nee, ich finde es eigentlich nicht gut, ne? Dass man als kleines Kind Babys taufen lässt. Ne? Und so weiter. Habe das dann auch ausgeführt, biblisch. Und plötzlich sagt er, ja, eigentlich hast du recht. Ne? So. Und ich so, ich war überrascht, ne? Aber eigentlich dürfte ich nicht überrascht sein, weil wenn du, ja, Jesus sagt, wer sich zu mir bekennt, zu dem werde ich mich bekennen. Und selbst wenn wir Widerstand erdulden müssen, Jesus ist bei dir. Es gibt auch andere Kompromisse im Leben. Lass es einfach vom Heiligen Geist zeigen. Ja, es macht keinen Sinn, irgendwie eine 10-Punkte-Liste oder vielleicht kommen wir auch auf 613 Gebote. Wir haben den Heiligen Geist. Ne? Und ich sage, auch wenn Menschen mich fragen, soll ich dies oder jenes machen oder lassen, sage ich, hast du Frieden drüber? Glaubst du, dass Jesus das mit dir machen würde? Ne? Das sind solche Kriterien. Der Frieden ist der Schiedsrichter. Der sagt, ne, Ball ist im Aus. Ne? Da gibt es auch keinen. Da gibt es auch nur Schwarz oder Weiß, ne? Beim Fußball oder beim Sport. Und dieses Wort Schiedsrichter ist auch da genommen, wo Paulus verwendet. Ne? Der Friede ist wie ein Schiedsrichter. Ne? Der sagt, der Ball ist im Aus oder ist eben im Spiel gewesen. Ne? Tor oder nicht Tor. Das heißt, wir haben den Heiligen Geist. Wir dürfen ihn da ganz bewusst bitten, Heiliger Geist, gib mir jetzt Frieden drüber. Das bete ich auch, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, dass ich Frieden bekomme oder Unfrieden. Ne? Keine Kompromisse. Ja, jetzt haben wir uns nicht entmutigen lassen, weder durch Verachtung noch durch Gelächter oder vielleicht durch die Angst, was denkt denn der Nachbar über mich oder was denkt denn der über mich? Gehört auch dazu, ne? Diese Menschenfurcht. Wir sind keine Kompromisse eingegangen. Jetzt kommt der dritte Punkt. Was ist dann mit Nehemia? Er ist direkt angefeindet worden. Ne? Wenn der Feind es nicht schafft, dich abzuhalten durch Entmutigung oder durch Kompromisse, dann greift er eben direkt an oder versucht es. Ne? Und ich finde dieses Bild so stark, ne? Wo Nehemia hier aufzeigt, ne? In der einen Hand das Schwert, in der anderen Hand die Kelle. Ne? Und das bedeutet für mich, ne? Schwert, geistig, Gebet, ne? Kelle, Arbeit. Ne? Das haben schon die Mönche rausgefunden. Ora et labora, ne? Arbeit und bete. Oder bete und arbeite. Gebet und Arbeit muss in der Balance sein, im Gleichgewicht. Damit wir diese direkte Konfrontation aushalten oder standhaft können. Wir sollen übrigens standhaft sein. Dieses Wort heißt eigentlich die Stellung halten, ne? Drunter bleiben, dranbleiben. Und ich denke, der Schlüssel ist hier gegeben. Luther selbst sagt ja, oder ihr kennt ja vielleicht diese Geschichte, da kommt jemand in den Wald, sieht jemand Bäume fällen, ne? Und der müht sich ab und schlägt da mit der Axt zu und dann fällt dem auf, hey, deine Axt ist ja total stumpf. Wie kannst du damit Bäume fällen? Ach, lass mich in Ruhe, ich muss noch 20 Bäume fällen. Und der macht weiter. Ne? Der schärft doch deine Axt, sagt dann die Person. Das. Nein, ich habe keine Zeit, ich muss die Bäume fällen. So geht es uns manchmal auch. Ne? Wir nehmen uns nicht die Zeit, die Axt zu schärfen. Wir nehmen uns nicht die Zeit, ins Gebet zu gehen. Wirklich geistlich die Dinge vor den Thron Gottes zu bringen. Wir wissen, mit einer scharfen Axt hätte er das schneller geschafft, ne, und hätte es 10-mal schärfen können. Luther hat ja gesagt, ne, wenn ich viel arbeiten muss, muss ich umso mehr beten. Ich möchte uns einfach Mut machen, ich nehme mich damit rein, ich gehöre auch zu denen, ne, die dann sagen, ich habe jetzt keine Zeit, meine Axt zu schärfen, ich muss dies oder jenes machen, bis der Heilige Geist mich abholt und ich dann merke, ach, was bin ich doch wieder für ein Idiot gewesen. Der Feind ruht nicht, ne? Haben wir auch in den Bildern vorhin gehört. Er brüllt wie ein Löwe, ne? Er ist kein Löwe, ne? So viel noch zur Klarstellung. Aber er kann uns Angst machen, wenn wir es zulassen. Und dadurch auch abhalten, ne? Wenn wir der Angst Raum geben. Jesus möchte uns Mut machen hier, dass wir wirklich nicht nur arbeiten, sondern auch im Gebet bleiben, im Gebet sind, ne, die Dinge vor Gott bewegen. Nochmal so ein kleiner Rundumschlag, bevor wir einfach Abendmahl feiern möchten zusammen. Jesus möchte, dass du zurück in die Mauer kommst. Er hat einen Platz für dich. Wenn Menschen dich verachten, wenn Menschen dich auslachen oder auch negativ über dich denken, das spielt keine Rolle. Es ist schwer manchmal, ja, über diesen Punkt zu kommen. Ich weiß es auch aus eigener Erfahrung. Ja. Ich vergesse nie, wo ich wo ich so halbwegs akzeptiert habe, dass Gott mich in eine Leitung berufen hat. Ich war dann auf einer Pastorentagung und dann kommt einer: Was willst denn du hier? Wow, das hat mich, glaube ich, Jahrzehnte wieder zurückgeworfen oder hätte mich fast. Ich habe es aber ausgehalten, gesagt: Herr, das schmerzt unheimlich. Aber wenn du mich berufen hast, dann ist mir egal, egal, was die Person jetzt denkt. Ja, das geht mir an meinen 4 Buchstaben vorbei. Weil du mich berufen hast. Ja, und ich möchte dir treu sein. Mir ist auch jetzt wieder neu wichtig geworden, wo manchmal sieht man ja, wenn man denkt, ach, nach außen hin scheinen bestimmte Leute besonders gesegnet zu sein oder erhoben zu sein und man denkt, ach, gerade der und so, ne? Und Gott hat mich dahin gesagt, was ist dir wichtig, was Menschen über dich denken oder was ich über dich denke? Wem möchtest du gefallen, der Zeitung oder mir? Gut, da gibt es nur eine Antwort, ne? Gott möchte uns holen, egal was Menschen denken, egal was Menschen gemacht haben, möchte dich gebrauchen und dich zurück in die Mauer holen. Vielleicht, du hast nicht ausgedient, das Alter spielt keine Rolle. Und wo wir einfach wieder diese Zeit brauchen, wo er uns neu lebendig macht, Dinge, die Leidenschaft wieder entflammt und so weiter, da wird er auch dir die Zeit geben. Nimm dir die Zeit, lass dir die Zeit. Aber lass dich neu abholen und wirklich so als lebendigen Stein einplanschen. Er hat einen Plan für dein Leben. Er möchte, dass du Leben im Überfluss hast. Ne? Meine Lieblingsstelle muss jetzt auch kommen, ne? Der B-Teil. Jesus kommt, um Leben im Überfluss zu schenken. Das ist ein lebendiger Stein. Okay. Ich denke, wenn wir Abendmahl jetzt feiern, möchte ich einfach so, dass ihr euch da abholen lässt, dass ihr wirklich so das ins Gebet bringt. Wo bin ich abgebrannt? Wo möchte Gott dich neu, dich abholen? Manchmal ist uns das gar nicht bewusst. Ne? Also bei mir gab es Zeiten, wo ich gemerkt habe, als es besser ging, wie abgebrannt ich in manchen Dingen war. Ne? Es gab Zeiten, da habe ich gar nicht gemerkt, dass ich nur aus Pflichtbewusstsein in Gottesdienst gegangen bin. Und erst als ich in Gottesdienst ging und es mir wieder Spaß gemacht hat, denke, hey, es ist lebendig hier, war mir bewusst, was eigentlich gewesen war. Ne? Lass dich abholen, der Heilige Geist kann es dir zeigen. Oder wo wirst du abgehalten? Wo möchte der Feind dich durch Ablehnung, durch Verachtung zurückhalten, dich entmutigen? Ne? Das ist eine wirksame, mächtige Waffe, die der Feind einsetzt. Aber mächtiger ist unser Jesus, der sagt, ne, wie zum Josef, sei kühn, sei stark. Ne? Da, wo du deinen Fuß drauf hast, ne, wir hatten dem letztes Jahr diese Stelle, wo du deine Füße drauf hast, dieses Land gehört dir. Der Feind will natürlich nicht, dass du deinen Fuß überhaupt bewegst, ne? Weil er weiß, wenn du deine Füße bewegst, wird das Land dir gehören. Lass dich nicht entmutigen. Okay, vielleicht haben wir dann Musik, ne? Irgendwas im Hintergrund. Ich hole gerade mal noch mein Schwert, mein anderes Schwert. Vielleicht darf ich dich irgendwann bitten, mir zu helfen beim Austeilen. Und ich lese die Lukas aus dem Lukas, Vers 22. Kapitel 22, Vers 15, wo Jesus dann sagt, das sagt er zu ihnen: Mit Sehnsucht habe ich mir gewünscht, dieses Passa mit euch zu essen, bevor ich leide. Denn ich sage euch, dass ich nicht mehr davon essen werde, bis es erfüllt wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sagt: Nehmt ihn, teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht vom Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sagte: Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das tut zu meinem Gedächtnis. ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und Jesus ist diesen Bund eingegangen, damit wir ein neues Leben haben können. Das ist der neue Bund, dass wir wirklich diesen Platz haben in der Mauer, diesen lebendigen Platz, wo es nicht darum geht zu funktionieren, sondern zu leben. Ja? Das ist der Unterschied in der Welt. In der Firma musst du funktionieren, aber im Reich Gottes darfst du leben. Ja? Das ist mir ganz wichtig. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich dich geopfert hast. Ich danke dir, dass du dein Blut vergossen hast für uns, dass du für uns gestorben bist, dass wir Leben haben dürfen, dass wir ewiges Leben haben dürfen, aber leben auch jetzt schon. Und ich danke dir für das, was du für uns getan hast, Jesus, als der wirklich lebendige, auserwählte und kostbare Eckstein. Hab Dank, Jesus, dafür.